In Vorlesung 15 werden wir jetzt konkrete. Konkret heißt, wir gucken uns die n-dimensionale Volumenmessung auf dem Rn an. Genauer, das n-dimensionale Lebesgue-Maß soll definiert werden und unterstellt wird, der Rn ist in der üblichen Weise normiert. Das heißt, offene Mengen, abgeschlossene Mengen sind auf die kanonische Norm bzw. Metrik bezogen. Starten tun wir auf der Seite 226 oben mit der Definition des n-dimensionalen Maßes. Das n-dimensionale Maß wird als äußeres Maß definiert. Von irgendeiner Teilmenge des Rn berechnen wir das n-dimensionale Lebesgue-Maß völlig analog, wie wir das bei L1 gemacht haben. Wir ersetzen jetzt die Intervalle durch Quader. Das heißt, in der Definition passiert Folgendes. Wir betrachten eine abzählbare Quaderüberdeckung. Die Quader heißen QI, die Indexmenge groß I höchstens abzählbar. Und A soll durch die Vereinigung der QI überdeckt werden. Und was wir dann tun, wir berechnen die Summe der Elementarinhalte der QI. Und letztendlich, um das optimal zu gestalten, bilden wir das Infimum über all diese Summen. Zur Notation: In der Definition ist zunächst mal QI ein abgeschlossener Quader. Das heißt, Q sieht aus als n-faches Produkt von abgeschlossenen Intervallen. Den Index i haben wir jetzt weggelassen. Und der Elementarinhalt von Quader, was da als Absolutbetrag von Q in der Mitte der Seite 226 aufgeschrieben ist. Der Elementarinhalt von Quader ist einfach das Produkt der Kantenlängen. Also nochmal, irgendeine Teilmenge wird genommen, irgendein a, irgendeine abzählbare Überdeckung von a durch abgeschlossene Quader. Dann berechnet man die Elementarinhalte von den einzelnen Quadern, summiert das auf, bekommt eine Zahl, unter Umständen plus unendlich, und macht dann im nächsten Schritt oder im letzten Schritt das Infimum über alle solche Quaderüberdeckungen. Nochmal, die Konstruktion ist völlig analog zum eindimensionalen Lebesgue'schen Maß. Wenn Sie zurückblättern, da wird der Quader natürlich ersetzt durch ein abgeschlossenes Intervall. Und da sind wir auch schon bei der Liste der Bemerkungen. Man zeigt mit denselben Argumenten, dass wirklich ein äußeres Maß durch die Definition 23.5 erklärt wird, ein äußeres Maß auf dem Rn. Der Beweis zur Übung sei Ihnen selbst mal empfohlen. Nochmal Quader ersetzen durch Intervalle ersetzen durch Quader. Was man auch machen kann: In der Definition tauchen abgeschlossene Quader QI auf. Man könnte genauso gut mit offenen Quadern arbeiten, wie auf der Seite 227 oben aufgeschrieben. Ein offener Quader, ja, was ist das? Jetzt hat man das n-fache Produkt von offenen Intervallen. Und bei einem offenen Quader würde man genauso als Elementarinhalt definieren. Der Elementarinhalt von einem offenen Quader ist einfach der Elementarinhalt des abgeschlossenen Quaders, sprich das Produkt der Kantenlängen. Und wem es Spaß macht, der kann auch Seitenflächen weglassen, teilweise. Das heißt, es ist völlig egal, mit welchen Objekten man arbeitet, ob mit offenen Quadern oder abgeschlossenen Quadern oder aber Quadern, wo die Seitenflächen aus welchem Grund auch immer teilweise fehlen. Wichtiger ist die folgende Bemerkung. In der Definition wird über die Größe der überdeckenden Quader nichts gesagt. Und für spätere Anwendungen ist es ganz praktisch, wenn man mit Überdeckungen arbeitet, die eine vorgegebene Länge nicht überschreiten. Das heißt, man arbeitet mit Quadern, deren Durchmesser, also der maximale Abstand von zwei Punkten in dem Quader, kleiner gleich einer vorgegebenen Zahl ist. Das heißt, Bemerkung 3 auf der Seite 227, zweite Hälfte: Das Lebesgue'sche Maß von einer beliebigen Menge a ist das Infimum, dann kommen die Summen der Elementarinhalte, Quaderüberdeckung, aber jetzt man verlangt bei vorgegebenem Delta, dass alle Quader, die vorkommen, Durchmesser kleiner gleich Delta haben. Und genauso gut kann man Quader durch Würfel ersetzen. Das spielt keine Rolle. Und warum ist so eine formale Einschränkung tatsächlich keine Einschränkung? Das kann man sich so überlegen. Wenn man einen Quader vorgegeben hat, angenommen, man will das Lebesgue-Maß berechnen, nimmt so eine Quaderüberdeckung mit unter Umständen auch großen Quader, dann kann man diesen großen Quader, wie in dem Bildchen angedeutet, natürlich durch Schnitte mit achsenparallelen Hyperebenen in kleine Teilquader oder Teilwürfel unterteilen. Die heißen jetzt QI und die QI kann man so klein machen, wie man will. Natürlich zahlt man den Preis, dass die Zahl L, die da auftaucht, entsprechend groß wird. Aber wenn Sie jetzt summieren über die Elementarinhalte der Qs, Sie ersetzen jedes Q durch so eine Zerlegung in kleine Würfel oder Quader, dann summieren Sie bei dieser Konstruktion natürlich die Elementarinhalte aus dieser Unterteilung und landen am Ende beim selben Ergebnis. Also nochmal, es bedeutet keine Einschränkung, wenn man sich in der Definition oder bei der Berechnung, in Anführungszeichen, des Lebesgue-Maßes darauf zurückzieht, dass die Quader, die man benutzt, einen Durchmesser haben, der unterhalb der vorgegebenen Zahl liegt. Oder aber man arbeitet mit Würfeln und oder legt da auch noch die Einschränkung dazu, dass diese Würfel einen Durchmesser haben, kleiner gleich einer gegebenen Zahl. Bemerkung 4 auf der Seite 228, die kennen wir auch schon für das eindimensionale Lebesgue-Maß. Nämlich da haben wir gesehen, ist es völlig egal, ob ein Intervall offen ist, halboffen, abgeschlossen. Das eindimensionale Lebesgue-Maß von einem Intervall ist immer die Differenz der Endpunkte, also sprich die Intervalllänge. Und bei Quadern ist es genauso. Völlig egal, ob der Quader offen, abgeschlossen oder teilweise abgeschlossen ist, das heißt, Sie entfernen Seitenflächen. Sie stellen immer fest, das Lebesgue-Maß vom Quader ist wirklich der Elementarinhalt. Und als grober Hinweis, die Beweise, die man jetzt machen muss, die sind von der Argumentation her wirklich identisch zu den Sachen, die man für das eindimensionale Maß bewiesen hat. Der Satz mit der Nummer 23.1, der hilft Ihnen da weiter. Gut, damit haben wir das Lebesgue-Maß in höheren Dimensionen analog zum eindimensionalen Maß definiert. Und worum es jetzt geht, in dem Satz mit der Nummer 6 auf der Seite 229, man möchte jetzt wirklich feststellen, dass man ein geometrisches Maß definiert hat. Der Reihe nach. Die Eigenschaften von Ln sind gelistet. Die erste Aussage: Irgendeine Teilmenge a wird gegeben. Das n-dimensionale Lebesgue-Maß von a, das ist das Infimum der Lebesgue-Maße aller offenen Obermengen. Und da kommt wieder was ins Spiel, was wir in der letzten Vorlesung hatten. Denken Sie zurück an Borel-Maße, Borel-reguläre Maße. Das werden wir jetzt im Kontext von Ln dann genauer einordnen, nämlich in der Aussage 2 des Satzes. Ln ist sogar ein Radon-Maß. Das heißt zur Erinnerung, Ln ist Borel-regulär und kompakte Mengen haben endliches Maß. Die Nummer 3 ist eine geometrische Eigenschaft. Der Inhalt oder das Volumen einer Menge soll sich nicht ändern, wenn man diese Menge hin und her schiebt. Und das steht nochmal aufgeschrieben. Xi ist irgendein Vektor in Rn, dann verschieben Sie alle Punkte aus der gegebenen Menge a um den Vektor Xi, bekommen eine neue Menge, die verschobene Menge, und die Feststellung ganz einfach, das Lebesgue-Maß der verschobenen Menge ist gleich dem Lebesgue-Maß der Menge selbst. Und das nennt man etwas vornehm ausgedrückt die Translationsinvarianz von Ln. Nummer 4, unten auf der Seite, sie strecken eine Menge. Wir gehen über zur Menge Alpha A. A ist die Menge, Alpha eine positive Zahl, darf auch 0 sein. Und Alpha A ist einfach, sie multiplizieren jeden Punkt aus A mit dem Faktor Alpha. Und wenn Sie die Menge in dieser Form skalieren, dann hat die skalierte Menge, also die Menge Alpha mal A, Lebesgue-Maß Alpha hoch n, die Dimension geht ein, mal das ursprüngliche Maß ln A. Die letzte Aussage ist eine Verallgemeinerung der Nummer 4 auf der Seite 230 oben. Da wird folgende Situation betrachtet. Sie skalieren mit Hilfe der Abbildung t. Und zwar skalieren Sie in jede Koordinatenrichtung mit einem anderen Faktor. Das heißt, t von x, x aus Rn, ist Alpha 1, x1 bis hin zu Alpha n, xn. Und die Alphas dürfen irgendwelche reellen Zahlen sein. Das heißt, Sie wenden diese spezielle lineare Abbildung t an auf irgendeine Menge a und interessieren sich für das Volumen des Bildes. Und das Ergebnis, Sie multiplizieren alle Alphas, also Alpha 1 bis Alpha n, davon der Absolutbetrag, die Alphas dürfen auch negativ sein, hier in dem Fall, mal das Lebesgue-Maß der Ausgangsmenge. Und als kleiner Tipp für später, was ist dieser Vorfaktor Alpha 1, Alpha 2 bis Alpha n, davon der Betrag? Das ist nichts anderes als der Betrag der Determinante dieser speziellen linearen Abbildung t. Eine kleine Anmerkung, die Konvention, die man da hat, 0 mal unendlich soll 0 ergeben. Das heißt, es kann sein, dass ein Alpha 0 ist, dann ist der Vorfaktor 0, aber das a unendliches Maß hat und dann vereinbart man eben, dass 0 im Ergebnis rauskommen soll. Schauen wir uns kurz die Beweise an. Seite 230, zweite Hälfte. Wir haben eine Menge a gegeben, irgendeine Teilmenge von Rn und müssen zeigen, das Lebesgue-Maß von a ist das Infimum der Lebesgue-Maße aller offenen Obermengen. Wenn ich das zeigen will, dann kann ich annehmen, das Lebesgue-Maß von a ist endlich, sonst haben wir nichts zu zeigen. Dann wählt man zu einem Epsilon größer 0, Epsilon beliebig vorgegeben, offene Quader. Und zwar so, dass das Lebesgue-Maß von A durch die Summe der Elementarinhalte der offenen Quader möglichst gut approximiert wird. Und was möglichst gut bedeutet, steht in der vorletzten Zeile. Das heißt, da wird die Definition des Lebesgue-Maßes benutzt, dass man so eine Quaderüberdeckung findet, die das Infimum bis auf ein Epsilon realisiert. Und die Vorbemerkung wird auch eingebracht, dass man mit offenen Quadern arbeiten kann. Das ergibt die vorletzte Zeile. Und die letzte Zeile haben wir schon festgestellt, die offenen Quader sollen A überdecken. Die vorletzte Zeile nochmal ist einfach die Definition des Lebesgue-Maßes als Infimum. Das haben wir. Ja, und dann steht in der ersten Zeile von Seite 231 direkt die offene Menge, mit der wir arbeiten können. Man vereinige alle offenen Quader WI, eine offene Menge, sogar eine offene Obermenge von A. Und was ist das Lebesgue-Maß dieser offenen Menge U? Subadditivität. Wir wissen schon, wir haben ein äußeres Maß, also ln U kleiner gleich Summe, i gleich 1 bis unendlich, ln WI. Und so wie wir das eingerichtet haben, ist das kleiner gleich Epsilon plus ln von a. Also, da Epsilon beliebig war, haben wir unsere Behauptung bewiesen. Wir haben gezeigt, ln a wird bis auf das vorgegebene Epsilon realisiert durch das Lebesgue-Maß einer offenen Obermenge. Aussage Nummer 2. Da fangen wir zunächst mal damit an zu zeigen, dass kompakte Mengen endliches Maß haben. Also in der Mitte von Seite 231 steht's, wir nehmen eine kompakte Menge K und weil die Menge kompakt ist, in Rn ist sie beschränkt und abgeschlossen, also können wir irgendeinen großen Quader Q finden, in dem das K eingepackt werden kann. Monotonie von Ln ergibt Ln K, ist kleiner gleich Ln von dem Q. Das Lebesgue-Maß von Q können wir ausrechnen, ist der Elementarinhalt des Quaders und der ist natürlich n-lich. Also, sehr simpel, mit der Definition haben wir direkt gezeigt, kompakte Mengen haben endliches Maß, weil wir sie zum Beispiel in einen Quader mit endlichem Elementarinhalt einpacken können. Dann fehlen aber noch zwei Punkte, um zu zeigen, dass Ln ein Borel-reguläres Maß ist. Wir müssen zeigen, Borel-Mengen sind messbar und das Lebesgue-sche Maß ist Borel-regulär. Und da hilft uns auf der Seite 232 das Kriterium von Cara-Teodori weiter. Das Kriterium von Cara-Teodori, was liefert das, um zu beweisen, dass Borel-Mengen messbar sind bezüglich des Maßes, müssen wir zeigen, das Lebesgue-Maß von A vereinigt B ist Lebesgue-Maß von A plus Lebesgue-Maß von B im Fall, dass A und B beliebige Mengen sind, die aber positiven Abstand haben. Wenn wir das zeigen wollen, dann können wir natürlich annehmen, dass die Vereinigung A vereinigt B endliches Maß hat, sonst ist unsere Behauptung offensichtlich. Wie gehen wir vor? Zunächst geben wir zwei Zahlen, Epsilon und Delta, irgendwie vor, noch beliebig. Und wir wählen Quader QI mit Kantenlänge kleiner gleich Delta. Delta wird noch nachher festgelegt. Und zwar so, dass die Vereinigungsmenge A vereinigt B enthalten ist in der Quaderüberdeckung und die Quaderüberdeckung ist so gemacht, dass die Summe der Elementarvolumina das Lebesgue-Maß von A vereinigt B bis auf ein Epsilon realisiert. Anders gesagt, wir stellen das Lebesgue-Maß von A vereinigt B mehr oder weniger optimal dar, bis auf das Epsilon, durch eine Summe von Elementarinhalten einer Quaderüberdeckung. Was wir dabei annehmen können, die vorletzte Zeile auf Seite 232, wir können annehmen, dass alle Quader, die wir uns da angucken, mit der Vereinigungsmenge A vereinigt B nicht leeren Schnitt haben. Weil sonst lasse man die einfach weg in der Überdeckung, die liefern keinen Beitrag. Was passiert? Das ist in dem Bildchen schon angedeutet. Da sind zwei Quader schraffiert aufgezeichnet. Nochmal, die QIs bilden Überdeckung von A vereinigt B. Jetzt wissen wir aber, dass A und B positiven Abstand haben. Das steht auf Seite 233 oben. Nochmal, wenn das Delta jetzt klein genug ist, der Durchmesser der Quader, die man in Überdeckung von A vereinigt B wählt, dann müssen sich die Quader entscheiden. Wenn man QI hat, wir nehmen an, der Schnitt mit A vereinigt B ist nicht leer, dann passiert Folgendes. Entweder QI schneidet A und B nicht oder umgekehrt. Das heißt, man hat diese Entweder-Oder-Alternative für alle Quader, die vorkommen. Anders gesagt, man kann die Indexmenge n zerlegen in eine Menge J1. Eine Indexmenge J1, das sind jetzt alle Indizes i, wo QI geschnitten A nicht leer ist und J2 ist der Rest. Das sind alle Indizes, wo die Würfel QJ oder QI mit B nicht leeren Schnitt haben. Dann haben wir eine disjunkte Zerlegung der ganzen Indexmenge, da sich unsere Würfel ja entscheiden müssen. A und B haben positiven Abstand. Also, wenn die Würfel klein genug sind, muss entweder Schnitt mit A oder Schnitt mit B nicht leer sein. Beides kann nicht passieren. Und drittletzte Zeile auf der Seite, so wie es gemacht ist, die Würfel, nicht Würfel, die Quader aus der Indexmenge J1, die überdecken A, und die Quader aus der Indexmenge J2, die überdecken B. Und da fangen wir an zu rechnen. Vorletzte Zeile von Seite 233. Lebesgue-Maß von A plus Lebesgue-Maß von B. Das Lebesgue-Maß von A ist kleiner oder gleich Summe der Elementarinhalte über J1, der Quader, Index aus J1. Lebesgue-Maß von B entsprechend kleiner oder gleich Summe der Elementarinhalte der Quader QI mit Index I aus J2. Da wird nur die Definition des Lebesgue-Maßes von A bzw. B benutzt. So, und dann schauen wir zurück auf die Seite 232, nämlich wie wir die Quader insgesamt eingerichtet haben und sehen, unsere Ungleichungskette geht weiter auf der Seite 234 oben. Das Ganze wird abgeschätzt durch das Lebesgue-Maß von A vereinigt B bis auf das Epsilon. Das Delta haben wir festgelegt in der Rechnung. Delta sollte klein sein im Verhältnis zum Abstand der beiden Mengen A und B. Epsilon ist beliebig und was wir jetzt gezeigt haben, links in der Ungleichung steht ln A plus ln B, rechts steht ln A vereinigt B plus Epsilon. Epsilon kann beliebig sein. Also zweite Zeile auf der Seite 234. Lebesgue-Maß von A plus Lebesgue-Maß von B, kleiner gleich Lebesgue-Maß von A vereinigt B. Damit haben wir Karateodori gezeigt und sind mit dem Teil fertig. Das heißt, wir haben bewiesen, dass unser Lebesgue'sches Maß Borel-regulär ist. Jetzt geht es weiter. Nicht Borel-regulär, ein Borel-Maß ist. Jetzt im nächsten Schritt, im Punkt B, jetzt müssen wir zu einer beliebigen Menge, a Teil Rn, eine maßgleiche Borel-Obermenge finden. Fall 1, Lebesgue-Maß von A ist unendlich. Dann nehmen wir einfach den ganzen Rn. Rn ist eine Borel-Menge, da sind wir fertig. Zweiter Fall, A hat endliches Lebesgue-Maß. A eine beliebige Menge, aber wir haben schon im ersten Teil gezeigt, es gibt eine Folge offener Mengen, offene Obermengen von A, diese Mengen UK, mit der Eigenschaft, dass das Lebesgue-Maß der UK gegen das Lebesgue-Maß von A konvergiert. Warum ist das so? In Teil 1 des Satzes haben wir gezeigt, das Lebesgue-Maß von A ist das Infimum der Lebesgue-Maße aller offenen Obermengen. Und damit finden wir so eine Folge von offenen Mengen UK, einerseits Obermengen von A und andererseits mit der Konvergenz der Lebesgue-Maße der UK. Der Schnitt der UKs, diese Menge B, ist natürlich nicht offen, aber ist eine Borel-Menge. Jedes UK ist eine Obermenge von A, also ist B auch eine Obermenge von A. Und ja, per Definition von Borel-Mengen haben wir eine Borel-Menge B gefunden und nach dem Teil A mit Karateodori wissen wir, dass unser B messbar ist. Insgesamt folgt das Maß von B. Weil B messbar ist, können wir schreiben, das ist der Limes K gegen unendlich der Lebesgue-Maße der UK. Und so wie es eingerichtet ist, ist der Limes der Lebesgue-Maße der UK gerade ln A. Und somit ist mit B eine maßgleiche Borel-Obermenge gefunden. Und damit der Beweis der Aussage beendet. Gucken wir uns den Teil 3 an. Was passiert mit dem Verschieben? Xi irgendein Vektor. Was tut man? Man nimmt irgendeine Quaderüberdeckung von A und beobachtet, wenn die Quader QI heißende Überdeckung die verschobenen Quader, fester Vektor Xi plus QI, die bilden dann natürlich eine Quaderüberdeckung von der verschobenen Menge Xi plus A. Und die Elementarinhalte von QI und verschobenem QI sind natürlich gleich. Die Aussage Nummer 4, da ging es um die Skalierung der ganzen Menge mit einer Zahl Alpha größer gleich 0. Und diese Aussage Nummer 4 ist natürlich ein Spezialfall der Nummer 5, wo man in jede Koordinatenrichtung mit einem anderen Faktor skalieren darf. Und da steht bei der Nummer 5, das ist eine Übung und das ist mal Ihrem Geschick überlassen, das zu beweisen. Was man beachtet dabei ist eigentlich nur die Information, wenn Sie skalieren in jede Koordinatenrichtung, dann werden natürlich die Quader bei Überdeckungen auch in der entsprechenden Koordinatenrichtung gestaucht oder gestreckt. Und das liefert Formeln für den Elementarinhalt. Machen wir noch ein paar Bemerkungen. Wir sind bei der Anmerkung auf Seite 235. Auch wenn wir 5 nicht bewiesen haben, die Nummer 5 aus dem Satz, können wir schließen, die eingerahmte Aussage ist richtig. Wir nehmen irgendeine Menge A, die in einer Hyperebene liegt. Und zwar hier, es soll gelten, A ist Teilmenge von allen Punkten x in der n, bei denen die Karte-Koordinate einen konstanten Wert c hat. Für irgendein k zwischen 1 und n und irgendein c. Das heißt, die Menge A sieht so aus, sie ist enthalten in allen Punkten, wo die Karte-Koordinate den festen Wert c hat. Dann kann man schließen, das Lebesgue-Maß von solchen niederdimensionalen Mengen, das Lebesgue-Maß ist 0. Warum ist das so? Als Hinweis, Sie können bei der Rechnung, bei der Begründung ohne Einschränkung annehmen, dass der Wert c 0 ist. Und Sie benutzen dann die Nummer 5 mit der Wahl Alpha k gleich 0 und alle anderen Alphas sind 1. Das ist eine Möglichkeit. Dann sehen Sie, was passiert. Zitat, der Nummer 5 liefert dann die Aussage, Lebesgue-Maß von A ist 0, eben weil wir das Produkt der Alphas zum Verschwinden gebracht haben mit dieser Wahl. Später werden wir das verallgemeinern. Das heißt, hier steht Teilmengen von Hyperebenen haben Lebesgue-Maß 0 und Verallgemeinerung wäre nicht nur Hyperebenen, sondern man kann auch Hyperflächen, sprich Mannigfaltigkeiten zulassen. Damit haben wir die ersten geometrischen Eigenschaften des Lebesgue-Maßes gelistet. Ganz interessant, die Bemerkung, das möchte ich nicht ausführen, ist der Satz auf Seite 236, der Satz mit der Nummer 7. Das Lebesgue'sche Maß ist bis auf Normierung eindeutig bestimmt durch diese geometrischen Eigenschaften. Welche geometrischen Eigenschaften sind gemeint? Da steht das Lebesgue-Maß, Ln ist das einzige äußere Maß, sollte man schreiben, auf Rn, das einzige äußere Maß Lambda. Mit der ersten Eigenschaft, beim Verschieben passiert nichts. Also Lambda von Xi plus a, Xi irgendein Vektor ist Lambda a. Dann die Nummer 2. Wenn man disjunkte Quader anschaut, dann soll das Lambda-Maß der Vereinigung das Lambda-Maß von Q1 plus Lambda-Maß von Q2 sein. Und die Nummer 3, Approximation von oben durch offene Obermengen. Das heißt, wenn Lambda die Eigenschaft hat, Lambda a für irgendeine Menge, das Infimum aller Lambda o offene Obermengen von a. Und schließlich die Nummer 4. Das Lambda-Maß vom Einheitswürfel ist 1. Und man kann sich überlegen, durch die ersten drei Eigenschaften wird das Maß Lambda Festgelegt, es muss ein Vielfaches sein des Lebesgue-Maßes bis auf einen Faktor Alpha. Und durch die Bedingung 4 wird dieser Faktor Alpha zu 1 normiert. Wer sich für den Beweis interessiert, da ist eine Referenz angegeben, das Buch von Federer über Geometric Measure Theory. Auf der Seite 134 unten werden da die Sachen bewiesen, in sehr kurzer und knapper Form. Um es nochmal zu sagen, es sind wirklich wenige Eigenschaften. Einmal Verschiebungsinvarianz, dann die triviale Vorstellung, zwei disjunkte Quadrate der Würfel, die Maße sollen sich addieren, im Sinne von Maß der Vereinigung, Maß des einen plus Maß des anderen. Und die topologische Eigenschaft, das Maß von der Menge ist das Infimum der Maße der offenen Obermengen. Dann hat man fast schon das Lebesgue'sche Maß. Die zweite Referenz, ein Vorlesungsskript von Professor Guilter, das vielleicht nicht mehr im Netz zu finden ist. Gucken Sie im Buch von Federer nach. Das funktioniert so. Ein paar Ideen sind angedeutet auf der Seite 236a. Man zeigt zunächst mal, dass Lambda von Q für Quader gleich Lambda von gleich ln von Q ist. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt mit dieser Information zeige man Lambda U für offene Mengen ist Lebesgue-Maß von dieser offenen Menge. Und wenn man das bewiesen hat, mit der Information 3 aus dem Satz ergibt sich dann Lebesgue-Maß ist gleich dem Maß Lambda. Also Gang der Dinge, man nehme irgendein Maß Lambda mit den Eigenschaften 1 bis 4 aus dem Satz und fange damit an. Erster Punkt für beliebige Quader gilt dann Gleichheit, dann für offene Mengen und schließlich insgesamt die Gleichheit. Das ist eine Übungsaufgabe, aber nochmal die Information, die da drin steckt. Zusammengefasst, das Lebesgue-Maß ist eigentlich das einzige geometrische Maß, das zur Volumenmessung auf dem RN geeignet ist.